Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des, es ist zum einen der Rocketing Healthcare Podcast, aber wir machen heute quasi ein Podcast in zwei Podcasts und deswegen auch herzlich willkommen zum Corporate Entrepreneurs Podcast. Und ich habe mir heute hier auf der Bits und Brezels die Dr. Birgit Stelzer eingeladen und freue mich jetzt sehr, dass wir darüber sprechen, was so im Feld Corporate Entrepreneurship, aber auch Healthcare-Bereich in Ulm passiert. Und warum Ulm? Da kannst du uns vielleicht gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Deswegen erstmal herzlich willkommen und stell dich doch mal ganz kurz vor.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, lieber Peter. Ja, Ulm und Ausgründungen und Deep Tech, das ist seit einigen Jahren ein schönes Match bei uns. Weil was machen wir an der Universität? Wir sind eine technologieorientierte Universität mit spannenden, großartigen Technologiefeldern, unter anderem auch Life Science, Biotechnologie. Und was mache ich da? Ich habe eine zentrale Einrichtung aufgebaut die letzten 5 Jahre, die nennt sich Entrepreneurs Campus. Dort bespielen wir klassische Themen wie Gründungsberatung oder Gründungsbegleitung, Aufbau von Startup-Teams, insbesondere im Deep-Tech-Kontext. Und die Besonderheit, was diese Teams brauchen, das könnte Thema sein heute.
Ja, jetzt lass uns doch mal, bevor wir darüber sprechen, noch mal ganz kurz einen kleinen Switch zurück machen. Also du kommst ja aus dem akademischen Bereich, hast aber auch immer wieder unternehmerische eigene Episoden sozusagen. Wie hast du denn diese zwei Welten für dich zusammengeführt und wie kam es denn eigentlich dazu? Was war deine Motivation?
Also die knappe Antwort ist, das Leben hat mich dazu gebracht, für mich selber erfinderisch zu werden und mich neu zu definieren. Das erste Mal wurde ich unternehmerisch tätig oder seriös unternehmerisch tätig, als ich mit meiner Dissertation gestruggelt bin und auch zu dem Zeitpunkt wieder Mutter wurde und mich gefragt habe, ob ich denn fertig promovieren will oder nicht doch lieber meine Idee, die ich schon Jahre in mir hatte, zu einem Unternehmen machen soll. Und das war 2012, das war noch lang bevor es überhaupt irgendwie diese ganze Startup-Szene mit, ja, ich sag mal, eine Sichtbarkeit, die wir den Teams in der frühen Phase auch schon geben können, also das war damals alles noch nicht. Und wie gesagt, meine erste unternehmerische Episode war wirklich aus der Situation heraus geboren, dass ich nicht mehr so richtig wusste, was ich mit mir anfangen soll. Also ich wollte eben erstmal meine Promotion unterbrechen, aber ich wollte auch nicht mich bei einer Firma anstellen lassen. Und dann habe eben da eine erste Gründung vorangetrieben. Und das zweite Mal, irgendwann kam ich zu dem Zeitpunkt, vielleicht das noch abzuschließen, mich entscheiden zu müssen, ob ich jetzt mit der Firma weitermache oder ob ich fertig promoviere. Dann kam ein bisschen mein, wie soll ich sagen, so die Idee, okay, wenn ich jetzt nicht die Promotion abschließe, werde ich es nie machen. Und dann habe ich mich tatsächlich dazu entschlossen, nicht weiter mit meinem Unternehmen zu gehen, sondern fertig zu promovieren. Und dann hatte ich ja so viel Spaß am Gründen gehabt, dass ich aus meiner Promotion heraus nochmal mit einem Freund zusammen, wir haben gut zusammen gepapert und eine super Geschäftsidee gehabt und ein Tool zusammengeschrieben und entwickelt. Und das haben wir erst als Service betrieben und dann eben auch hier überlegt, wie groß werden wir, wie treiben wir es weiter. Deshalb kenne ich diese beiden Welten so. Man ist im Herzen irgendwie schon auch akademisch und hat Spaß an der Forschung. Aber ich jetzt persönlich wusste sehr früh, dass ich keine Wissenschaftlerin bleiben werde, sondern dass ich mich nach draußen orientiere. Und ich habe für mich selber auch sehr schnell gewusst, ich will in kein Corporate. Also so die Idee, dass ich für eine große Firma arbeite, die hat mich nie besonders motiviert. Ich hatte immer das Gefühl, ich brauche ein kleines, aber feines, agiles, schnelles Umfeld. Für mich persönlich jetzt.
Jetzt bist du ja in deiner Rolle verantwortlich sozusagen für die Entrepreneurship-Themen am Campus in Ulm. Und was macht ihr da genau? Also wie unterstützt ihr junge, angehende Gründungen?
Also es gibt eine sehr klassisch quantifizierbare, formale Antwort und die heißt, wir machen Gründungsbegleitung, wie sie im Buche steht, mit Angeboten im Bereich Entrepreneurship Education, frühe Sensibilisierung für das Thema Events, Vernetzung, Zugang zu Laboren, Hilfe bei Antragstellung für Fördermittel, etc. Und die zweite Ebene, und die finde ich viel wichtiger, ist, wir arbeiten mit Menschen zusammen, die sich frühzeitig darüber Gedanken machen, was sie nach der Universität mit ihrem Leben anfangen. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen philosophisch oder sehr, sehr schwer greifbar, aber genau das ist die Motivation, mit dem Teams zu uns kommen. Mit einer Idee, aber auch mit der Idee, sich über sich nachzudenken, zu überlegen, okay, ich habe verstanden, 2% bleiben in der Wissenschaft, 98% also nicht. Die Universität bildet aber genau dafür aus, das ist ja schon eigentlich ein Paradoxie in sich. Und da irgendwann so diesen Punkt zu kommen, okay, was fange ich mit meinem Leben an? Wer werde ich danach? Was will ich vorantreiben? Was motiviert mich? Das sind die eigentlich großen, wichtigen Themen, die wir, egal in welcher Phase die Teams stecken, ob sie mit der ersten Idee kommen oder dann kurz Forschungstransfer Phase 2 vor, ich sag mal, dem Out-Phasen von unserer Einrichtung sind. Ja, das ist das eins der Kernthemen, mit denen wir zu tun haben.
In Deutschland sind wir ja sehr gut, was so Thema Patente und Forschung, Spitzenforschung auch angeht. Nur schaffen wir es ja nicht so oft, dann diese tollen Forschungsergebnisse, die wir haben, auch in konkrete Unternehmungen umzulegen. Also ganz anders als vielleicht in den USA. Wie würdest du sagen, also man hat ja dann eine komplett neue Rolle, die man irgendwie erfüllen muss. Wenn man jetzt sagt, als Wissenschaftler, ich mache ja Forschungsarbeit und muss jetzt plötzlich oder will plötzlich mich unternehmerisch aktivieren. Wo glaubst du denn, dass da so die größten Herausforderungen auch sind, diesen Rollenwechsel zu machen und ganz gezielt dann auch loszulegen und erfolgreich zu werden?
Okay, wow, in deiner Frage stecken so viele Ebenen. Auf der einen das Thema, was ist erfolgreich? Das würde ich mal ganz kurz nach hinten anstellen, weil ich habe eine ganz individuelle Definition von Erfolg. Ich fange mal bei dem Thema, weil das noch zwei Ebenen aufgemacht an. Das eine ist, ich schreibe keine Wissenschaftspapiere, sondern ich patentiere. Das ist auch schon mal ein Schritt in der Entwicklung von einem Wissenschaftler. Und das nächste ist dann diese neue Definition von, aha, ich bin nicht mehr, oder ich bin auch Fachexperte, ja, ich kenne mich sehr, sehr gut in einer bestimmten Technologie aus und gleichzeitig muss ich jetzt den Kunden verstehen, ich muss Marktverständnis entwickeln, ich muss verstehen, also eine Technologie ist noch kein Produkt, ist noch kein Geschäft, ist noch keine Unternehmung. Und das alles mal entlang zu spüren und auch zu verstehen, wie viel Detaillierungsgrad, was muss die Technologie können am Ende, um einen Markt zu bedienen, vielleicht eh weniger, als ich in der Wissenschaft Anspruch hätte, dass sie können muss. Und da dann in diese Rolle des Unternehmer reinzuwachsen und zu sagen, was ist ein gutes Kundenprojekt und nicht mehr, was ist gute Wissenschaft, das ist mitunter schmerzvoll, das zu erfahren auf dem Weg. Und das sehe ich als großes Privileg, dass wir die Menschen, und deswegen stelle ich auch hier nochmal den Menschen in den Vordergrund, die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, dort in dieser Phase begleiten dürfen und im besten Fall so viel Vertrauen mit ihnen aufbauen, dass sie nach 2-3 Jahren, wo sie gar nicht mehr mit uns so eng im Kontakt sind, wieder uns anrufen und sagen, hey, ich struggle hier oder kannst du mir da einen Tipp geben, weil du bist übrigens eine der Ersten, die es erfährt, weil ich vertraue dir, dass du uns auch auf dem Gebiet irgendwie einen guten Tipp hast. Also diese Reise, diese persönliche Reise und diese Entwicklung von Fachexperte wir nennen das bei uns immer diesen Dreischritt vom Fachexperten zum Lösungsdesigner, dann zum Entrepreneur, das ist eben etwas, was nicht von heute auf morgen passiert. Und jetzt, um die Patentfrage zu beantworten, das ist sicherlich ein erster guter Schritt, sich am Institut durchzusetzen und zu sagen, ich habe hier eine Erfindung, da gibt es gesetzliche Regelungen, wie man da vorgeht, aber dann auch mit der Universität in eine Interaktion zu gehen und zu sagen, daraus mache ich ein Patent. Es gibt faktisch für einen Wissenschaftler und für eine Wissenschaftlerin erstmal kein Anreizsystem, ein Patent zu schreiben. Das ist ja quasi Opportunitätskosten. Also ich soll Paper produzieren, ich Postdoc bin und ich patente. Außer, ich sag mal, bei den Ingenieuren, lasse ich mir immer sagen, ist es anders. Die haben das so im Blut, die machen es so nebenbei. Aber es kostet ja auch Geld, ja, es ist ja auch ein bisschen die Frage, gibt die Universität da Geld für oder meist irgendwie anders, aber schon dieses Mindset zu entwickeln, ein Patent könnte auch mich weiterbringen, weil später in der Deep-Tech-Ausgründung das auch ein Asset gegenüber einem Investor ist, das zu haben, das ist schon mal so ein bisschen der erste Schritt und ist vielleicht auch der logischste für den Wissenschaftler an sich anzuknüpfen an das Unternehmerische. Das war jetzt eine lange Antwort.
War ja auch eine vielschichtige Frage sozusagen. Lass uns jetzt nochmal ein bisschen so den Fokus auf Healthcare Life Science legen. Da hattest du mir in unserem Vorgespräch gesagt, so eine Herausforderung ist ja dieses Finanzierungsthema, dass oftmals vielleicht so die Anfangsphase vielleicht noch ganz gut gecovert wird und dann, wenn man eigentlich gerade auf dem Sprung ist, wird es schwierig. Was sind da die Schwierigkeiten und worauf müssen sich Gründer und Gründerinnen ganz bewusst auch einstellen frühzeitig?
Mhm. Ich glaube, worauf sie sich einstellen müssen, ist so diese klassische Hürde, die erlebe ich ganz stark. Vielleicht ist es auch ein Thema in Deutschland, dass wir so trennen nach Software und Hardware. Oder Hardware hat immer so diese Sprung Kosten, jede neue Serie kostet wieder Geld, alles, was du wieder, ein neuer Versuch jetzt im Life Science Bereich kostet wieder ultra viel Geld, um die Materialien zu haben, um die Tests durchzuführen. Das ist immer, das wird immer so sprunghaft quasi in mit einem Kostenplan sich abzeichnen. Und solange wir da im Kopf diese starke Fixierung auf, boah, das ist aber ein Life Science Unternehmen und maximal kann ich das ein Jahr begleiten als Investor und länger eigentlich nicht. Und wenn das jeder denkt, wenn diese, die Investorenlandschaft in Deutschland weiterhin so denkt, dann ist es als Life Science Startup in der frühen Phase, ist es eigentlich in der Todeszone. Also ich kann nicht gleichzeitig verlangen zu sagen, ich muss die und die Ergebnisse liefern dem Investor technologischer Art, sonst investiert er nicht, das ist halt ein Henne-Ei-Problem. Und gleichzeitig brauche ich aber, um das liefern zu können, Betrag XY, und zwar einfach an harten Kosten und gar nicht so sehr an Personal. Ne? Das ist ja bei Softwarefirmen völlig andersrum. Personal ist teuer, der Rest, ja, kauft mir einen Rechner und ein bisschen Speicherplatz. Also ist jetzt auch ein bisschen plakativ gesagt, aber ehrlicherweise ist es dann halt doch so. Ich glaube, da sind einfach viele, viele Hürden noch, dass wir zwar schon auch gute Programme haben, Klammer auf, übrigens auch in Baden-Württemberg sind wir da dran gerade, ich möchte nicht zu viel spoilern, aber die einschlägigen Institutionen, BioPro, auch die Ministerien haben verstanden, dass es da Nachholbedarf gibt, gerade für Life Science Teams Anschlussfinanzierungen nach einem Exist-Forschungstransfer zum Beispiel anbieten zu können. Und dass es weniger dann das Narrativ ist, zu sagen, ja, die müssen früh alleine laufen können, wie so bei Nicht-Life Science Startups, wo man sagt, wenn die zu lange an irgendwelchen Förderprogrammen hängen, dann werden die immer unattraktiver für den freien Markt sozusagen, das sehe ich im Lifestyle-Bereich halt nicht so. Also, oder es braucht mehr schnelleren Zugang, vielleicht auch von Corporate-Geld, die zu motivieren, in die Lifestyle-Startups zu investieren, ohne zu offensichtlich in deren Pipeline zu stehen.
Ist ja dann vielleicht auch einfach damit verbunden, dass einfach die Marktvalidierungszeit, den Prototypen zu entwickeln, einfach deutlich länger dauert. Und dass wir da halt einfach das mit einpreisen müssen sozusagen. Aber du hast noch einen ganz guten Übergang für mich jetzt gerade gebaut mit den Corporates. Siehst du denn da auch noch Chancen, wie junge Gründer und Gründerinnen aus der Wissenschaft vielleicht auch mit Corporates zusammenarbeiten können? Oder vielleicht geht es ja sogar so weit, dass man sagt, okay, man macht irgendwie Joint Ventures oder Ähnliches. Gibt es da irgendwie Ansätze, die du spannend findest und die du siehst?
Ja, klar. Also ich denke, diese Corporate Incubators, die weniger eben nach verlängerter Werkbank der Corporate im R&D aussehen, sehen, sondern wirklich nach, wir bauen euch hier ein Nest sozusagen und eine Spielwiese, wo ihr die nächsten, und jetzt kommt da nicht nur ein Jahr, sondern vielleicht 4, 5 Jahre euch beweisen könnt. Und dann sprechen wir natürlich immer wieder, ich weiß nicht, in einem bestimmten Rhythmus, aber es ist eben nicht dieses harte, jeden Monat Reporting, wie geht's mit deinen Versuchen, wann ist endlich dein Prototyp fertig, sondern ein bisschen mehr Freiheit in so einem Modell und die Lust der Corporates in diese frühphasigen Life Science Teams investieren zu wollen, wohl wissend, dass auch da 9 von 10 vielleicht im Schnitt ja am Ende nichts werden. Also ich finde immer so dieser Satz, ja, wenn ich in frühphasige Deep Techs investiere, dann kann ich mein Geld auch verbrennen. Das finde ich ja immer ein bisschen schwierig. Also ja, das kann man so sehen. Auf der anderen Seite vielleicht, also A, statistisch gesehen hast du irgendwann mal einen Treffer und B, du hast da auch Menschen, die du an dich bindest, die du am Ende vielleicht, die dir Gutes tun, wie auch immer. Also ja, aber du hast mich gefragt, ob ich gute Modelle kenne. Die gibt es sicherlich. Ich für meinen Teil würde mir da noch mehr wünschen, die auf der einen Seite den Teams die Freiheit lassen, sich auch wirklich zu einem Unternehmer zu entwickeln und nicht so diesen Fokus, okay, nach Phase, weiß ich nicht, 2 irgendwas, gehe ich in den Exit. Okay, genau, aber lasst ihn doch bitte bis dahin die Freiheit und das Gefühl, nicht irgendwie für ein Corporate zu arbeiten, sondern wirklich innovativ zu sein und diesen unternehmerischen Freiheitsgrad auch ausleben zu dürfen. Ja. Und das ist vielleicht wirklich eher was vom Mindset und vom Gefühl her. Es ist halt schon was anderes, wenn du tagtäglich denkst, du musst jetzt dem Investor mit in einer Phase glücklich machen, in der du es gar nicht kannst, weil du deine Ergebnisse noch nicht kennst.
Also gerade auch in den Branchen, würdest du sagen, da gehört auch ein bisschen Verständnis einfach für die Zeiten, die damit verbunden werden und auch für den kreativen Freiraum, den man einfach auch braucht, um sich unternehmerisch auszuprobieren. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann auch kleine Pivots zu machen, das Geschäftsmodell anzupassen, sich besser auf die Zielgruppe einzustellen. Ist es das so?
Ja, ich weiß nicht, ob das Geschäftsmodell und die Zielgruppe sich so stark verändert. Also wenn ich ein Medikament entwickle, entwickle ich halt ein Medikament. Also ich glaube, was ich damit eher meine, ist wirklich, oder zumindest wird es mir so gespiegelt. Ich selber bin kein Life Science Startup Gründerin je gewesen, deswegen kann ich das nur, ich kann quasi nur wiedergeben, was mir gesagt wird. Und also ich glaube, ich meine das eher in dem Hinblick, dass man in dem Gefühl lebt, man kümmert sich um seine Finanzierung, man ist gewillt, natürlich Ergebnisse zu liefern, aber Negativergebnisse sind einfach völlig normal in dieser Phase. Und ich glaube, was ich mir da wünsche, ist, dass man dann, es ist halt nun mal es ist ein Life Science Startup in der frühen Phase, das an einem Molekül irgendwas erprobt. Das ist eine Wette auf die Zukunft. Das ist so, Punkt. Und die muss ich anders steuern als eine Softwarefirma. So, das meine ich damit.
Jetzt lass uns nochmal auf so ein bisschen weitere Metaebene rauszoomen. Du hast ja selbst gegründet und du hast auch selbst ein Team aufgebaut. Was könntest du aus deiner Erfahrung vielleicht auch angehenden jungen Gründer, Gründerinnen mitgeben, gerade in dem Bereich, wenn sie ein Team aufbauen wollen müssen, um gesund zu wachsen? Was sind da so vielleicht so ein, zwei Tipps, die du mitgeben kannst?
Schön, jetzt komme ich zum Erfolg wieder, den wir vorhin an die Seite gestellt haben, und du hast den Begriff gesund wachsen erwähnt, und mein einziger, also wenn, ich mag keine Ratschläge, aber mein einziger Ratschlag, den ich gebe, ist, setzt euch ganz früh zusammen, macht euch seelisch nackig hinsichtlich, was ist eure Motivation zu gründen, warum macht ihr das? Und da darf jeder ganz ehrlich antworten. Und von mir aus geheim auf eine Karte schreiben und dann mehrere Motivationen, und dann werden die in die Mitte gelegt und dann liegen die da offen. Und dann steht bei einem drin, ich will reich werden, beim anderen steht drin, ich will die Welt retten, und beim dritten steht drin, ich wollte schon immer mal keinen Chef haben. Keine Ahnung. Und das ist alles nicht zu werten. Jeder hat seine Anreize und jeder hat seine Motivation, und die kann sich im Übrigen auch ändern. Das ist ganz sinnvoll, das immer wieder abzufragen, weil das ist mein größter Schmerz gewesen oder meine größte Lessons learned, schließe nicht von dir auf andere, auch was die Motivation angeht. Jeder, und das nochmal, es ist nicht zu werten, wenn einer antritt und sagt, ich will gründen, weil ich will in 3 Jahren, in 5 Jahren den Millionen-Exit, und dann gehst du so ein Thema und seine Gründung ganz anders an, als wenn du sagst, nee, ich will das nächste mittelständische Unternehmen mit 50 Leuten haben, ich bin Firmenchef und es soll gesund wachsen und das Ganze darf 10 Jahre dauern. Dann ist das eine andere Motivation. Oder der nächste sagt, ich komme damit total klar, mir 5 Jahre das gleiche Gehalt auszuzahlen. So, und das muss man einfach echt fair, offen besprechen. Alles andere, finde ich, lässt sich regeln. Du kannst an deinem Geschäftsmodell und einem Produkt arbeiten. Du kannst auch darüber sprechen, was passiert, wenn man mal pivotieren muss. Wie finden das die anderen? Wann ist ein guter Zeitpunkt zum Pivot? Übrigens, das ist eigentlich auch immer ein großer Schmerz, mal von was Abschied zu nehmen. Und ich finde, das funktioniert alles besser, wenn die Motivationen der einzelnen Personen klar sind.
Ist ja schon fast ein schönes Schlusswort. Aber ich möchte dich jetzt noch nicht entlassen und dir noch eine, vielleicht so ein bisschen andere Frage stellen. Wenn du morgen was komplett anders machen müsstest oder dürftest, abseits von deiner jetzt bestimmt auch sehr spannenden Aufgabe am Entrepreneurs Campus in Ulm, was wäre das?
Das ist immer so diese, was rätst du deinem 13-jährigen Ich-Frage oder so ähnlich, nur anders formuliert. Was würde ich anders machen? Also ich glaube, mit dem Wissen, was ich jetzt habe, würde ich anders machen, dass ich in vielen entscheidenden Gesprächssituationen und überhaupt Entscheidungen, unternehmerischen Entscheidungen, noch selbstbewusster auf mein, jetzt auch wieder sehr esoterisch, auf mein Bauchgefühl hören würde. Ich war schon auch sehr abhängig von der Meinung anderer und habe sehr viel drauf gehalten, was erfahrene Unternehmerinnen und Unternehmer mir gesagt haben. Das ist auch gut, da bin ich auch total dankbar. Und trotzdem glaube ich, ich will jetzt keine Gender-Debatte aufmachen, vielleicht ist es auch ein Gender-Thema, aber ich habe schon gebraucht, um Entscheidungen dann selbstbewusst vor mir vertreten zu können, wenn die Faktenlage unklar war. Wenn die Faktenlage klar ist, ist es sehr einfach, Entscheidungen zu treffen. Ist ja immer das Thema, wenn du in so ein Risiko reinläufst und nicht genau weißt und dann irgendwann aber halt ein Zeitpunkt da ist, dann musst du jetzt entscheiden, gehe ich A oder B, und das tut vielleicht auch weh, weil vielleicht müssen Mitarbeiter gehen oder vielleicht musst du dich von einem großen Kunden verabschieden oder vielleicht und so weiter. Also irgendwas schmerzt am Ende. Und da würde ich jetzt, wenn du fragst, was würde ich anders machen, würde ich wahrscheinlich mir häufiger sagen, ey Birgit, mach das jetzt so und vor allen Dingen besprech dich mit deinem Team. Also es ist nie gut, einfach dann in der Situation zu entscheiden und es nicht, die anderen nicht an Bord zu haben. Aber wahrscheinlich würde ich mir raten, hey komm, sei souverän und selbstbewusst und die Meinung anderer ist gut und wichtig, aber am Ende ist es dein Business.
Ja, Birgit, wir sind schon am Ende des Podcasts. Ich wünsche dir heute noch viel Spaß auf der BITS, guten Austausch oder was du dir auch noch an Panel vielleicht oder Vorträgen anhörst. Jetzt gib uns nur noch zum Schluss des Podcasts vielleicht noch eine Anlaufstelle, wo man sich mit dir austauschen kann. Und wenn man vielleicht auch mehr über den Entrepreneurs Campus in Ulm erfahren möchte, wo kann man das tun?
Also ich sag nur www.internet.de. Man gibt meinen Namen in Google ein, dann findet man mich. Mich gibt es auf LinkedIn. Den Entrepreneurs Campus gibt es auch auf LinkedIn. Uns gibt es wir haben eine Webseite, Entrepreneurs Campus der Universität Ulm. Dort gibt es auch eine Kontaktadresse, ec.uni-ulm.de. Also wir sind, glaube ich, mit einer einfachen Google-Eingabe recht gut zu finden. Von dem her, wenn es nicht so ist, auch gerne mir Rückmeldung geben, wenn ihr Schwierigkeiten gehabt habt, euch mich zu finden. Und wenn ihr Rückfragen habt, auch zum Thema Life Science, wir haben einen Life Science Incubator, den wir führen jetzt im zweiten Jahr mit unseren Sponsoren. Herzliche Grüße ans Biopharma Cluster South Germany. Da kümmern wir uns eben gerade um diese frühe Phase, was wir gerade angesprochen haben, Peter, nämlich dieser Shift, dieser Wandel vom Wissenschaftler zum Unternehmer. Und deswegen, wer Sparing möchte oder da mehr darüber erfahren, kann sich gerne bei mir melden.
Danke und bis zum nächsten Mal.